Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In unserem Beginners Guide beschäftigen wir uns heute mit den Basics des Motorsports und speziell natürlich der Formel E. Wie sehr unterscheidet sich die Formel E zum klassischen Rundstreckenmotorsport, wie zum Beispiel der Formel 1? Und was sind Attack Mode und der neue Pit Boost? Das alles jetzt in dieser Beginners Guide Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind heute natürlich im üblichen Gewand mit dabei, also mit Tobi Würz, unserem Experten und Mann hier im E-Pod von eFormel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Und die Stimme der Formel E im gesamten deutschsprachigen Raum, da kommen wir gleich noch zu, Daniel Goggi, unter anderem bei Servus TV und DF1 ist er zu hören. Hallo Daniel.
Servus Luca, grüß dich Tobi. Ich präsentiere mich hier im Jogginganzug, wenn ihr schon sagt, im üblichen Gewand.
Ja, anders sieht's bei uns auch nicht aus. Dann kommen wir erstmal zu dir, bevor wir dann zu den Basics und Beginners Guide kommen. Du machst die Formel E jetzt seit dem letzten Jahr, das Ganze ja mit dem Experten Daniel Abt, also das Daniel-Gespann bei DF1 und Servus TV damit zu hören. Wie sehr Spaß macht dir die Formel E, vor allen Dingen, weil du ja auch nicht nur die Formel E machst, sondern zum Beispiel auch die Formel 1 bei Servus TV.
Richtig, das ist eigentlich ganz cool, den direkten Vergleich auch so zu haben in der gelebten Praxis. Das heißt, ich bin für Servus TV, vor allem für Österreich, wo wir die Formel 1 Rechte halten, als Reporter, auch als Kommentator unterwegs, als Filmemacher, und in der Formel E kommentiere ich alle Qualifying, alle Rennen live für den gesamten deutschen Sprachraum. Nicht nur mit Daniel Abt in dieser Saison, auch mit Philipp Eng und Philipp Brändle, einem ehemaligen Ingenieur aus der Formel 1, der da auch, wo wir versuchen, so ein bisschen auch hinter die Kulissen der Ingenieurskunst der Formel E zu schauen und so ein bisschen was zu erweitern. Weil wir gemerkt haben, das ist vielleicht was, wo wir noch ein bisschen mehr zeigen können. Und uns macht es Riesenspaß, weil wir vor allem in Bezug auf die Formel 1, einfach die Formel E so anders von der Dynamik und von den Modi ist, ja, ob es jetzt die Duals sind oder eben der Attack Mode und so. Das ist dann cool zu sehen, wie beide Serien funktionieren und wo beide ihre Stärken und Schwächen haben.
Zu Duals und dem ganzen Qualifying und Rennmodus kommen wir gleich noch zu sprechen. Bereitet man sich denn generell als Kommentator deutlich anders vor zu Formel E und Formel 1, weil du hast schon so ein bisschen gesagt, die Dynamik beider Rennserien ist ja deutlich anders.
Ja, also ich meine, der Tobi und seine Excel-Listen und seine Statistiken, da würde er sagen, da gibt es in der Formel E mindestens genauso viele wie in der Formel 1. Mit dem einzigen Unterschied, was die Vorbereitung angeht, dass natürlich die Historie in der Formel 1 nochmal komplexer ist und da sozusagen Zusammenhänge auszukriegen ist, auch was die Technik angeht, dadurch, dass das Ganze natürlich nicht einheitlich ist, so wie in der Formel E, was das Chassis oder eben die Aerodynamik angeht, da bist du halt einfach viel, viel technischer, was die Themen in der Vorbereitung angeht, ja, viel streckenspezifischer auch von den Updates, von den Flügeln oder gewissen anderen Komponenten. Da schaut man sich das natürlich an und muss ein paar andere Listen noch zusätzlich pflegen, die du in der Formel E nicht hast. Aber sonst ist es tatsächlich recht ähnlich. Wir haben auch so ein Kommentatoren-Tool, das im Grunde genommen gleich ausschaut, Formel E und Formel 1. Einzig bei der Formel E ist es tatsächlich so, dass du dich potenziell auf 10 bis 15 Siegfahrer und Pole-Position-Fahrer konzentrieren musst. In der Formel 1 kannst du es ja relativ gut eingrenzen, sagen wir es mal so.
Ja, sehr gut. Also von daher sieht man da auch schon mal deutliche Unterschiede, und mit den Basics fangen wir an und gehen zu unserem ersten Thema in dieser Folge. Und das ist nämlich Basic Automobilsport im Generellen. Es gibt so grob drei unterschiedliche Typen, Rundstrecke, Rallye und Bergsport, also in dem Sinne Hill Climb, wenn man von A nach B fährt, und Fahrzeuge, Klassen, Tobi, gibt's ja auch unterschiedliche, das haben wir jetzt mal speziell in vier Kategorien einsortiert.
Genau, zum einen gibt's die Formel-Rennwagen, das sind in der Regel einsitzige Rennwagen mit offenem Cockpit, offenen Rädern, ja, die speziell für den Motorsport entwickelt und gebaut werden. Dann gibt's die Tourenwagen, das sind Rennfahrzeuge, die auf Serienfahrzeugen basieren. Ganz früher wurde da sehr, sehr oft mitgefahren. Mittlerweile sind, ja, ich sag mal, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, so drücke ich es mal aus. Es gibt dann die Sportprototypen, das sind oftmals Fahrzeuge mit Dach, aber ähnlich wie Formelfahrzeuge, speziell für den Motorsport entwickelt, allerdings nicht mit freistehenden Rädern, wie zum Beispiel in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft oder LMP2, LMP3 gibt es da diverse andere Beispiele. Und so ein bisschen eine Mischform, die allerdings seit einigen Jahren sehr, sehr stark geworden ist, ist der GT-Sport. Ja, auch das sind Fahrzeuge, die angelehnt sind an Sportwagen. Allerdings, wenn man es so sieht, außer mit der äußeren Hülle, nicht wirklich was mit Straßenfahrzeugen zu tun haben. Aber wie gesagt, GT-Bereich ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark geworden. Gerade die GT3-Kategorie, da gibt es ja mehrere Dutzend Rennserien weltweit, unter anderem mittlerweile ja auch die DTM, die mit GT-Fahrzeugen und mit GT3-Fahrzeugen genauer so gesagt ausgetragen wird.
Die DTM im deutschsprachigen Raum, die bekannteste Serie, dann noch natürlich die verschiedenen Art der Session. Daniel, da kannst du sicherlich auch so ein bisschen die Bewertung mit auch einnehmen. Freitrainings, Qualifying und Rennen. Freies Training geht man sicherlich auch nochmal deutlich anders an als wie ein Qualifying oder Rennen. Erklär mal so ein bisschen die Unterschiede.
Ja, definitiv. Also was das freie Training angeht, da ist natürlich so, dass je nach Klasse man unterschiedliche Zeit auch im Simulator verbringt und man kommt dann mit gewissen Datensätzen oder mit gewissen Vorstellungen und Annahmen an die Strecke, und in den freien Trainings geht es erstmal darum zu schauen, okay, sind die deckungsgleich, die Erkenntnisse, wie verhält sich denn vielleicht wirklich das Fahrzeug auf den Untergründen, auf den speziellen, wenn man jetzt beispielsweise in einer Formel 1 dann auch sieht, ah okay, die Asphaltbeschaffenheit ist dann doch, oder die Tire Degradation, also der Reifenabbau ist dann doch anders als erwartet, oder vielleicht brauchen wir dann doch eine gewisse andere Konfiguration am Heckflügel oder am Frontflügel, weil das in gewissen Passagen durch den neuen Asphalt beispielsweise sich anders anfühlt oder weniger mehr Grip. Also das ist das auf jeden Fall, was im freien Training, worum es da geht, und auch schon mal Langzeitdaten zu sammeln und im Qualifying im Grunde genommen auf eine schnelle Runde. Und das heißt, auch für die Gesamtabstimmung des Fahrzeugs richtet man ein Fahrzeug eher auf lang, mittelfristig aus oder eher auf kurz und schnell, das heißt auf eine Runde. Manche Teams sagen, eine gute Qualifying-Position hilft mir mehr fürs Rennen. Manche sagen, nein, ich will aber lieber auf einem langen Stint, also mehreren Runden schnell sein, und so passt du dein Auto halt eben an und gehst halt das Wochenende auch strategisch an. Andere Fahrzeuge können besser überholen, weil sie eben weniger Widerstand arbeiten. Und manche Fahrzeuge sind eben in Kurven schneller und können schlechter überholen. Die brauchen eine bessere Position sozusagen in der Startaufstellung. Und so in etwa geht man es halt unterschiedlich strategisch an. Deswegen sind diese drei Sessions eigentlich in sich eigene geschlossene Veranstaltungen, wenn man es jetzt ganz überspitzt sagen möchte.
Also jede Session in dem Sinne hat ja auch wirklich seine Bedeutsamkeit. Klar, das Rennen natürlich im Fokus, denn da gibt's natürlich die dicken Punkte. Klar, in manchen Rennserien, wie zum Beispiel auch der Formel E, gibt's dann auch für die Besten im Qualifying Punkte auch noch zugeschrieben. Also zum Beispiel für die als Erster, also für die Pole Position, aber das schlüsseln wir dann gleich nochmal speziell für die Formel E auf. Tobi, dasselbe muss man sagen, gibt's ja auch für die Teams. Da kommen wir gleich auch nochmal in der Formel E dazu zu sprechen. Die Teams sollen ja auch, gerade die Mechaniker, ja auch belohnt werden, wer denn als bestes Team dann auch nach so einer Saison dann auch hervorgeht.
Genau, bei den einzelnen Rennen erzielen die Fahrer Punkte und Meister wird am Jahresende, wer die meisten Punkte bei allen Rennen zusammengerechnet geholt hat. Das gibt es sowohl in der Fahrerwertung, wo jeder Fahrer für sich selbst zählt. Allerdings gibt es das auch in der Teamwertung, wie du es schon gesagt hast. Oftmals ist es so, dass die Teams mit mehreren Fahrzeugen fahren. In vielen Rennserien hat sich etabliert, dass es zwei sind, und da werden dann die Punkte, die beide Fahrer holen, zusammengezählt, und da gibt es dann am Jahresende dann auch einen Champion.
Genau, das deckt sich oftmals ab, wenn ein Fahrer ganz weit vorne ist, dass das Team ja auch meistens dann eben mit zu den Favoriten auch in dieser Teamwertung zählt. Dann kommen wir noch zu den Flaggen. Gelbe Flagge, grüne Flagge und rote Flagge sind jetzt wahrscheinlich einfach mal die drei, die am meisten so Verwendung finden in Motorsport. Daniel, grüne Flagge, das sehen wir am liebsten natürlich auf einer Rennstrecke.
Ja, definitiv. Ja klar, gelb als Warnsignal und rot, wenn es natürlich eine Unterbrechung gibt, wenn es abgebrochen wird, und dementsprechend, das sind die drei wichtigsten Farben, und sonst natürlich hast du noch schwarz, ja, wenn es eine Disqualifikation kommt.
Ja, dann steht natürlich auch noch in unserem Skript die Spiegelei-Flagge, also eine Flagge, die, wenn man sie raushält, dann doch sehr lustig aussieht, denn der Hintergrund schwarz gehalten und ein orangener Kreis, das sagt man immer so schön, das sieht aus wie ein Spiegelei, und Tobi, du erklärst uns mal so ein bisschen den Hintergrund. Grund, denn da wird man jetzt nicht aufgefordert, in die Box zu fahren und irgendwie was zu kochen, ne?
Nicht ganz. Nein, die schwarze Flagge mit dem orangen Punkt bedeutet, dass an einem Fahrzeug irgendetwas so ist, dass man von Seiten der Verantwortlichen abseits der Rennstrecke der Meinung ist, dass das Fahrzeug damit nicht weiterfahren soll. Also muss der Fahrer an die Box kommen und einen Schaden, den er an der Stelle hat, entweder reparieren lassen oder aber, wenn er nicht reparabel ist, das Auto gleich abstellen.
Genau, und das sieht man aber öfter tatsächlich oder gab es zuletzt oft die Diskussionen in der Formel 1 zum Beispiel, wo ich es auch spannend finde, künftig ist vielleicht da und dort bei einem Formel-E-Rennen, da haben wir es selten bis nie gesehen, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel den Frontflügel sehr beschädigt hat und der hängt runter, dann ist das eigentlich aus Sicherheitsgründen fahrlässig, da weiterzufahren. Und da hat man sehr oft sehr lange gewartet mit dieser sogenannten Spiegeleiflage, weil man dann gewartet hat, okay, kommt er entweder von alleine oder löst sich der Frontflügel und löst sich dann sozusagen in Luft auf. Bin ich mal gespannt, wie man da künftig damit umgeht. Wir haben in der vergangenen Saison ja sehr viele Frontflügelschäden und Auseinandersetzungen der Fahrer da gesehen. Schauen wir mal, ob man da vielleicht auch ein bisschen offensiver damit umgeht.
Also nicht nur das Spiegelei wird in der Küche diskutiert, sondern auch dann auf der Rennstrecke. Also sind wir mal gespannt, wie sich das dann auch in der Formel E noch entwickelt. Was ziemlich gleich ist und ich glaube, da gibt es keine großartige Diskussion. Klar, wenn es rauskommt, dann freut sich natürlich der Führende nicht unbedingt darüber, wenn das Safety Car rauskommt, das Führungsfahrzeug, dass das Feld in dem Sinne komplett eingrenzt nach einem Unfall oder wenn die Wetterbedingungen laut der Rennleitung eben nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Full Course Yellow, noch eine weitere Komponente, Tobi, die eingesetzt wird, auch zum Beispiel in der Formel E, die ja deutlich anders gehandhabt wird, wie zum Beispiel das Safety Car, da freut sich der Führende schon eher mal, weil der hält ja einfach seinen Vorsprung. Aber wie funktioniert das?
Dazu muss man erklären, Safety Car und Full Course Yellow sind beides Maßnahmen, die von der Rennleitung ergriffen werden, wenn es sein muss, das Rennen zu neutralisieren. Du hast eben ein paar Beispiele genannt. Safety Car bedeutet, alle Fahrzeuge fahren hintereinander hinter einem Führungsfahrzeug und reihen sich hintereinander auf. Die Abstände, die die Fahrzeuge zueinander gehabt haben, die verschwinden. Bei einer Full Course Yellow gilt ein Tempolimit von 50 km/h und alle Fahrzeuge müssen verlangsamen, 50 km/h fahren. Heißt natürlich, Vorsprünge, die sich Fahrer rausgefahren haben, bleiben an der Stelle bestehen. Safety Car oder Full Course Yellow ist oft eine Diskussion, die geführt wird, welches von beiden man jetzt einsetzen soll. Es gibt Argumente für und gegen beides an der Stelle. Ist im Ermessen des Renndirektors die richtige Entscheidung da zu treffen. Beim Safety Car hat man allerdings tatsächlich mehr Möglichkeiten, beispielsweise wenn es darum geht, eine Bergung vorzunehmen. Da möchte ich als Beispiel einmal nennen, wenn es irgendeine Situation gibt, wo die Startzielgeraden blockiert ist und das ganze Feld dann stattdessen durch die Boxengasse geführt werden muss. Da hat man mit dem Safety Car einfach mehr Optionen. Full Course Yellow wird allerdings in der Formel E auch tatsächlich regelmäßig angewendet.
Natürlich bringt es nichts, wenn man weiß, was gelbe, rote oder schwarze Flagge sind, wenn man dazu nicht die richtige Lizenz hat. Also Lizenz in dem Sinne natürlich auch eine Art Führerschein. Für die Formel 1 braucht man den ganz großen, die Superlizenz, wie man das Ganze nennt. In der Formel E braucht man dann nochmal eine speziellere, Tobi. Da ist es ja die E-Lizenz, wie man das so umgangssprachlich nennt, die man dann für die Elektro-Rennserie braucht.
Genau, richtig. Das heißt, dass man entsprechende Lehrgänge besucht hat, um zum einen Motorsport im internationalen Sektor fahren zu dürfen. Darüber hinaus ist bei der E-Lizenz natürlich auch noch ein bestimmtes Training notwendig, dass man sich als Fahrer auch mit den Tücken des Elektromotorsports, nenne ich es jetzt mal, auskennt, ja, grundsätzlich Kenntnisse darüber hat, wie sich zu verhalten ist im Falle, wenn es beispielsweise einen Kurzschluss gibt oder das Auto vielleicht unter Strom steht und so weiter. Dafür gibt es eine spezielle Lizenz, die FIA an die Fahrer verteilt.
Eine Sache würde ich da noch anfügen, weil es gerade vielleicht spannend passt. Man durfte zum Beispiel seinerzeit Max Verstappen als Jüngster, der war ja nicht volljährig in der Formel 1, also schon gefahren ist, und hatte auch keinen Führerschein für das Straßenfahrzeug, durfte aber in der Formel 1 antreten mit dieser sogenannten Superlizenz. Und das wurde seitdem, also Lex Verstappen im Grunde genommen, seitdem muss man volljährig sein, um diese Superlizenz zu kriegen. Denn jetzt beispielsweise neue Rookie-Fahrer, die dürfen jetzt nicht einfach so mit 17, 16 minderjährig rumfahren. Was ich durchaus spannend fand, wenn man mit einer Superlizenz fährt, aber keinen Führerschein hat, herrlich. Aber gibt's nicht mehr leider.
Tja, diese Posse seit Max Verstappen dann eben ja nicht mehr da. Die hat nämlich die Sporthoheit festgestellt und diese ist die Fédération Internationale des Automobiles. Ja, so ein bisschen französisch geht ja dann doch noch. Kurz FIA, die für das Regelwerk und auch für die Einhaltung zuständig ist. Dabei kontrolliert sie nicht nur Fahrzeuge und auch die Fahrer, wie zum Beispiel eben mit dieser speziellen Lizenz, sondern auch, ob die Rennstrecken dementsprechend auch sicher sind und den Regeln entsprechen. Es gibt dort unterschiedliche unterschiedliche Abstufungen bei den Rennstrecken. Die höchste ist FIA Grad 1, wo zum Beispiel auch die Formel 1 unter anderem fährt. Die FIA stellt dabei auch noch Personal, zum Beispiel auch für die Rennserien daher, die darunter auch Renndirektoren, technische Delegierte und auch die Sportkommissare darstellen. Und da wir schon viel über die Formel E gesprochen haben, hier und da, glaube ich, hat man es ganz gut auch schon im Basic des Automobilsports gemerkt, gehen wir auch jetzt zu den Basics der Formel E hinein. Formel E, ja, in dem Sinne ganz einfach, Tobi, Formelfahrzeuge mit batterieelektrischen Antrieb, aber da gibt's noch ganz viel mehr zu wissen, denn so einfach klärt sich das Ganze ja nicht.
Es gibt nicht das Formel-E-Fahrzeug, sondern tatsächlich ist es so, dass hier auch über die Jahre, die die Rennserie existiert, sich auch schon einiges getan hat. Alle 4 Jahre werden die Fahrzeuge komplett überarbeitet. Man spricht hier von verschiedenen Generationen. Aktuell gibt es die 3. Generation, das sogenannte Gen 3 oder beziehungsweise schon die weiterentwickelte 3. Generation, die Gen 3 Evo, wie man es nennt. Die Fahrzeuge in der Formel E sind dabei komplett identisch. Also das heißt, jedes Team fährt mit dem komplett identischen Fahrzeug wie die anderen Teams. Unterschiede gibt es nur bei den Motoren, Invertern und der Software, die von den Herstellern entwickelt werden. Aktuell gibt es in der Formel E 6 verschiedene Hersteller. Das sind Jaguar, Porsche, Nissan, der Stellantis-Konzern mit seinen beiden Marken DS Automobiles und Maserati, als 5. Mahindra. Und als 6. ganz neu dabei für diese Saison Lola Yamaha.
Bei den Rennserien mit Verbrennungsmotoren gibt ja meistens vor, wie viel Hubraum man denn mitnehmen sollte, um natürlich auch Chancengleichheit herzugeben. Beispielsweise in der Formel 1 Vierzylindermotor mit 1,6 Litern Hubraum und Turbolader. Aber da muss man sagen, in der Formel E ist es vorgegeben, nur wie viel Leistung aus der Batterie maximal abgerufen werden darf. Und das stellt sich natürlich auch über die Generation hinein, wie viel maximal Leistung denn über die verschiedenen Generationen denn abgerufen worden ist. Und das hat sich ja von Gen 1 zu Gen 3, Daniel, ja auch extrem geändert, muss man ja sagen. Gen 3 ja bisher aktuell die leistungsstärksten Fahrzeuge, die wir im Portfolio haben.
Definitiv. Und die Formel E hat da über die Jahre große, große Sprünge gemacht. Man hat angefangen mit 200 kW und ist jetzt ja bei 350 kW. Und man darf ja nicht vergessen, die Gen 4 Fahrzeuge, die da in 2 Jahren kommen, die sind ja nochmal um ein erhebliches stärker ja von der Leistung aus der Batterie. Da reden wir dann über etwa 600 kW. Das ist schon mal ziemliches Brett. Das heißt, da ist wahnsinnig viel Potenzial natürlich in der Effizienz auch der Batterie da. Und jetzt gibt's ja seit dieser Saison einen Modus, der zusätzlich nochmal, was die Leistung angeht, einzigartig ist. Denn es gibt keine andere Rennsportserie der Welt, wo mitten im Rennen oder mitten in einer Session, mitten in einer Runde von Zweirad auf Vierrad, also auf Allradantrieb umgestellt werden kann. Und das natürlich bedeutet, dass man nochmal zusätzliche Leistung hat, vor allem beispielsweise beim Start, weil es hier eben keine Gangschaltung gibt, anders als beispielsweise in der Formel 1. Das heißt, du hast eine direkte Energieübertragung und wenn wir da über 350 kW plus Allradantrieb sprechen, dann ist es schon echt ordentlich Power.
Geregelt wird auch unter anderem im Rennen, klar, die Leistung, aber auch natürlich die Energiemenge, die aus so einer Batterie dann herauskommen darf, die hat sich deutlich geändert, Tobi. Wir sind gestartet von 28 kW, sind jetzt bei 38,5. Erklär uns mal so ein bisschen, warum es dann bei Gen 2 so viel mehr war, als jetzt im Vergleich zu Gen 3.
Um das Rennen überhaupt beenden zu können, müssen die Fahrer rekuperieren. Das Verlangsamen vor einer Kurve geschieht nämlich größtenteils nicht mit einer Scheibenbremse, wie das zum Beispiel bei Rennwagen mit Verbrennungsmotor der Fall ist, sondern der Motor des Formel-E-Fahrzeugs wird wie ein Dynamo durch die Räder angetrieben und so zum Erzeugen von Strom genutzt. Dieser Strom wird wieder in die Batterie eingespeist und kann dann beim Herausfahren aus der Kurve zum Beschleunigen wieder genutzt werden. Jetzt ist es so, dass sich in den Jahren, wie es die Formel E gibt, auch ganz, ganz viel geändert hat, ganz, ganz viel weiterentwickelt wurde. In der ersten Fahrzeuggeneration war die Technik noch so neu, dass die Fahrer trotz Rekuperation nicht mehr als rund 20 Minuten am Stück fahren konnten, bis die Batterie leer waren. Man hat allerdings gesagt, 20 Minuten ist sehr kurz für ein Rennen und hat sich dann einen Kniff überlegt. Man hat die Fahrer einfach in die Box fahren lassen, sie dann aus ihrem Auto springen lassen, in ein zweites aufgeladenes Auto wechseln lassen und ist dann nochmal 20 Minuten weitergefahren. Das hat sich mit der zweiten Fahrzeuggeneration ab der Saison 2018, 2019 geändert. Die Batterien wurden deutlich größer und damit konnten die 45 Minuten langen Rennen mit einem Auto zu Ende gefahren werden. Hatte allerdings den Nachteil, die Batterien wurden nicht nur deutlich größer, sondern sie wurden auch deutlich schwerer. was natürlich auch wieder ein Nachteil ist, denn im Motorsport geht's auch darum, dass ein Auto so leicht wie möglich ist, damit die bestmögliche Performance rausgeholt werden kann. Das hat man dann mit dem aktuellen Fahrzeug, mit dem Gen 3 ab der Saison 2022, 2023 gemacht. Die Batterien wurden kleiner und damit auch leichter. Das konnte man machen, weil die Autos nun auch an der Vorderachse einen Motor haben, mit dem sie rekuperieren konnten und insgesamt 600 Kilowatt Rekuperationsleistung zur Verfügung hatten. Ab dieser Saison, der Daniel hat es eben schon vorweggenommen, darf der Frontmotor auch in gewissen Situationen, zum Beispiel beim Start, zum Beschleunigen verwendet werden und damit hat man auch nochmal zusätzliche Performance.
Du hast das Thema Boxenstops so ein bisschen angesprochen. Empfehle ich euch, wenn ihr das noch nie gesehen habt, mal euch Videos anzuschauen. Formel E, gerade die Anfangszeit, wo man noch die Autos gewechselt hat, das ist tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht gewesen, denn war eigentlich ganz interessant, wie schnell die Fahrer aus einem Auto ins andere springen konnten. Jetzt ist aber dieses Thema Boxenstops wieder ganz groß, denn in dieser Saison soll das Auto nicht mehr gewechselt werden, sondern jetzt auch wirklich neu aufgeladen werden. 30 Sekunden soll das Ganze dauern. Und da muss man sagen, Daniel, es ist jetzt nicht wie bei einem Handy, was ich anstecke und eine Stunde gucke, dass es irgendwie von 20% auf 80% geladen ist, sondern die Autos können das Ganze sogar bis zu 30 Sekunden und dann ist man wieder voll einsatzbereit.
Genau, das sind das sogenannte Fast Charge, also Schnellladegeräte mit etwa 600.000 Watt und das bedeutet, das Fahrzeug kommt rein, stellt sich vor die Box hin, genauso wie bei einem theoretisch normalen Reifenwechsel, nur wird eben über das Heck ein Ladegerät angesteckt und 30 Sekunden lang wird das Fahrzeug dann aufgeladen und man hat dann in etwa 10-11% mehr Kapazität in der Batterie und kann infolgedessen natürlich schneller fahren, mehr die Batterie in Anspruch nehmen und dadurch auch natürlich schneller fahren. Und das ist natürlich, sagen wir mal so, eine Revolution für die Formel E. Man kennt es natürlich aus anderen Motorsportserien mit Boxenstopp, klar. Nur der Boxenstopp in der Formel E, der wird natürlich recht lange dauern. A, wird das Auto 30 Sekunden lang stehen und B, brauchst du natürlich auch Zeit zum Rein- und Rausfahren. Das heißt, der Stopp wird insgesamt eine knappe Minute dauern, in etwa. Was natürlich für die Rennstrategie, für den Zuschauer oder auch für uns dann zum Kommentieren es recht kompliziert machen wird, um genau im Überblick zu haben, welches Fahrzeug ist wann reingekommen und wo fällt wer zurück. Das heißt, wir haben natürlich jetzt eine andere Renndynamik und diese Schnellladeboxenstops, die wird es nur bei Doubleheader-Wochenenden geben. Das heißt, wir werden es zu Beginn in Sao Paulo und Mexiko nicht sehen. Erst dann in Saudi-Arabien in Jeddah und dann eben auch in Monaco, in Berlin. Also immer da, wenn zwei Rennen an einem Wochenende gefahren werden.
Da kommen wir eigentlich direkt zu den Strecken. Elektroautos oder generell Fahrzeuge wie zum Beispiel die Formel E ziehen ja direkt darauf ab, wenig Emissionen. Heißt, die Autos sind sauber, pusten jetzt hinten nichts raus, also damit sehr emissionsarm und sorgen dafür, dass es jetzt nicht unbedingt dreckig in den Städten ist. Und das ist eben der Vorteil für die Formel E. Klar, sehen wir auch zum Beispiel in der Formel 1 viele Rennen in der Stadt, aber noch gezielter kann die Formel E natürlich in die Städte gehen, wie zum Beispiel in Berlin oder London. Tobi, da fährt man ja in Berlin auf dem Tempelhof, in London auf einem Messegelände und in Sao Paulo, einem der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Sao Paulo, nämlich da, wo auch der Karneval stattfindet.
Die Strecken in der Formel E werden oftmals extra für die Rennserie entwickelt und gebaut. Daher unterscheiden sie sich in vielen Fällen von den Rennstrecken, die man aus anderen Serien kennt. Du hast ein paar Beispiele genannt. In Berlin auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafen Tempelhof. In London auf dem Messegelände des Exhibition Center London. Und da ist das Besondere nicht nur auf dem Messegelände, sondern auch durch eine der Messehallen führt die Strecke durch. Das ist im internationalen Motorsport die einzige Strecke, die sowohl Indoor als auch Outdoor ist. Sao Paulo hast du auch schon angesprochen, man fährt da lang, wo der legendäre Karneval in der Metropole in Brasilien stattfindet, durch das Anhembi-Sambadrom. Dann hat man auch unter anderem einen Rennkurs in Tokio, der da im Hafengelände liegt. In der Vergangenheit ist man auch noch in vielen anderen großen Städten gefahren, auf speziellen Rennstrecken. Da möchte ich mal Peking, wo das allererste Formel-E-Rennen stattfand, nennen, aber auch Paris, Rom, New York, Hongkong, Buenos Aires oder Seoul in Südkorea. Aber, ganz großes Aber. Wir hatten das Thema eben schon, die Fahrzeuge werden immer schneller und leistungsfähiger. Daher ist es auch durchaus schwieriger geworden, auf engen verwinkelten Stadtkursen mit diesen richtigen Rennen zu fahren. Daher haben wir in der jüngeren Vergangenheit hier eine Tendenz, dass immer öfter auch auf echten Rennstrecken gefahren wird. Zum Beispiel in Mexiko-Stadt, zum Beispiel in Shanghai. Dann hatten wir in der vergangenen Saison in Portland und Misano Rennen. In diesem Jahr kommt neu Miami Homestead dazu. Auch das ist ist eine echte Rennstrecke, wo auch andere Rennfahrzeuge unterwegs sind, der nicht mehr ganz so viel mit den Straßenkursen zu tun hat, für die die Formel E ursprünglich entwickelt wurde. Aber wie schon gesagt, hängt damit zusammen, die Fahrzeuge werden immer schneller und leistungsfähiger. Und um die Performance dann auch zeigen zu können, braucht man da echte Rennstrecken teilweise.
Das auch in dieser Saison wieder zu sehen, wie du gesagt hast, Mexiko-Stadt, ja auch, was wir unter anderem ja auch in der Formel 1 in den letzten Jahren ja auch wieder mehr gesehen haben. Natürlich auch in der Formel E fast schon zur Tradition geworden, die Strecke in Mexiko, die ja auch sehr schön ist. Generell muss man sagen, Tradition ist es für die Formel E auch im Winter zu starten. Daher tragen die Saisons oftmals den Namen, wie auch im Fußball, zum Beispiel 2014, 2015 oder wie jetzt auch in diesem Jahr 2024, 2025, was jetzt eben am 7. Dezember startet, die neue Formel-E-Saison, die dann gleichzeitig auch die 11. Saison der Rennserie darstellt. In den bisherigen 10 Saisons, muss man sagen, hat es 9 verschiedene Fahrer gegeben, die den Meister gestellt haben. Zuletzt Pascal Wehrlein im Porsche. Nur Jean-Éric Vergne war der Einzige, der zweimal den Formel-E-Titel für sich entscheiden konnte, nämlich das Ganze im Jahr 2017, 18 und dann auch im folgenden Jahr, nämlich 2018, 2019. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, Motorsport ist generell dreckig oder was weiß ich, weil die Autos eben fahren, aber das muss man eigentlich ganz klar sagen, da empfehle ich euch auch natürlich auch im Archiv hier bei eformel.de, da haben wir auch mal eine spezielle Folge gemacht über die Zukunft des Motorsports oder wie nachhaltig ist der Motorsport, gerne mal reinklicken natürlich auch, aber zur Formel E, woher kommt denn der ganze Strom? Ich meine, die Autos, wir haben ja schon viele Daten gehört, verbrauchen dementsprechend viel Strom, aber jetzt denkt man sich ja auch, okay, die Leute müssen irgendwie da hinkommen und auch wir zu Hause müssen ja irgendwie das Rennen erleben können. Ich meine, Daniel, es bringt ja auch nichts, wenn wir dich zwar hören, aber das Bild irgendwie nicht sehen.
Ja, genau. Also zu dieser ganzen Thematik, da muss man natürlich sagen, grundsätzlich gibt's die zwei Seiten, die man da ansprechen muss. Auch ganz klar, ja, es ist ein Pioniergeist. Ja, das, was da beispielsweise auch in der Formel E entwickelt wird, dient auch dazu, es später in den Verkauf, in den Mainstream, in die Straßenfahrzeuge zu bringen. Aber zum anderen ist es natürlich eine Sportveranstaltung, ein Event, das natürlich auch auf Kommerz ausgelegt ist, genauso wie die Formel 1. Wie grün kann Motorsport sein? Ja, es geht ja nicht nur um das, was die Autos quasi an CO2 oder an Emissionen, an Umweltverschmutzung produzieren, sondern eben auch jene Leute, die mitfliegen mit dem ganzen Zirkus um die Welt, Teams, auch Medienschaffende natürlich. Das ist natürlich eine Sache, die unvermeidbar ist, aber zugleich ist es halt ein Riesenhebel, den man hat und eine Riesenveränderung, die man auch machen kann. Man versucht immer wieder mit kleinen Nadelstichen oder mit größeren Nadelstichen in der Formel E, in der Formel 1 mit kleineren Nadelstichen zu agieren und sagen, hey, wir nehmen den Strom aus dem lokalen Stromnetz, auch hydrierte Pflanzenöle verwendet. Ja, also man versucht sozusagen so nachhaltig wie möglich zu arbeiten, aber eine Veranstaltung ist per se schon mal nicht nachhaltig, wenn es in Sao Paulo oder in Tokio stattfindet, wo die meisten Teams ja aus Europa anreisen müssen. Aber man versucht auch die Rennkalender oder eben die Veranstaltungen so künftig zu kombinieren und den Schritt macht beispielsweise auch die Formel 1, dass man dann schon nicht mit der Kirche ums Kreuz fliegt auf der Welt, sondern das irgendwie nachhaltig zu gestalten.
Man muss dazu auch sagen, Tobi, die Formel E ja auch die einzige Serie zumindest, die wir so kennen, die seit ihrer Gründung im Jahr 2014 ja auch wirklich eigentlich alles datiert und auch aufschreibt und auch veröffentlicht nach so einer Saison, wie denn die Umweltbilanz und was man denn so alles in die Welt gepustet hat. Und das muss man ja eigentlich in dem Sinne ja schon sagen, ist sehr transparent, was uns die Formel E ja auch jedes Jahr aufs Neue präsentiert.
Ja, die Formel E hat das nicht nur alles dokumentiert, vor allem sie hat es auch alles ausgeglichen. Damit wirbt die Formel E ja auch selber. Net Zero, Netto Null, sämtliche Emissionen, die seit der Gründung der Rennserie 2014 aufgetreten sind, sind mit Investitionen in Klimaprojekte weltweit ausgeglichen worden. Es hält sich nach wie vor das Gerücht, dass da dicke Dieselgeneratoren hinter den Boxen stehen, die dafür sorgen, dass der Strom vorhanden ist. Aber Daniel hat es auch richtig gesagt, der Stromverbrauch eines Formel-E-Rennens ist wie bei jeder Großveranstaltung, wie jeder Sportveranstaltung immens. Und das, was die Fahrzeuge an Energie benötigen, ist da tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nichtsdestotrotz, wenn keine andere Energieversorgung vor Ort möglich ist, dann stimmt das Gerücht, die Rennserie hat immer Diesel als Ausfalllösung in der Hinterhand, einfach nur um die Energieversorgung für die Veranstaltung sicherzustellen. Niemand mag es, wenn das spannende Rennen läuft und 2 Runden vor Schluss gehen alle Lichter aus, weil kein Strom mehr da ist und zu einem Blackout kommt, weil zu viel aus dem Netz gezogen wurde. Von daher, Diesel ist die Ausfalllösung, die kommt nur noch ganz, ganz selten zum Einsatz. Aber man muss sagen, es gibt sie nach wie vor. Und die Rennserie gleicht Emissionen, die so erzeugt werden, halt auch im Nachhinein immer aus.
Ich wollte nur eine Sache noch hinzufügen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbrich, Luca. Was man sagen muss, die Formel 1 beispielsweise, ja, schickt in etwa pro Team 100 Mann und Frau zu einem Rennen. Die Formel E in etwa 40. Das heißt, wir haben da schon mal deutlich weniger in der Formel E als in anderen Motorsportserien. Und das ist natürlich schon einmal ein großer Schritt. Und der zweite natürlich ist auch, was die Reifen angeht. Ja, die Formel E verwendet deutlich weniger Reifensätze als die Formel 1 bei einem Rennwochenende, weil die Formel E Allwetterreifen hat. Das heißt, man bringt nicht extra Regen- und Trockenreifen und man hat keine Slicks. Das heißt, man verwendet nicht pro Rennen, pro Session ein bis zwei oder sogar drei Reifensätze im Qualifying, sondern man verwendet einen im gesamten Qualifying, vielleicht einen zweiten, aber den verwendet man dann auch im Training. Ja. Das heißt, wir reden hier von 30-40% der Reifenmengen, wie beispielsweise von der Formel 1. Also das ist schon nochmal ein enormer Unterschied. Da unterscheiden sich die Rennserien schon nochmal deutlich und die Formel E ist da schon eher einer der Spitzenreiter.
Ja, und Spitzenreiter ist die Formel E und da kommen wir zu den Spezialfällen der Formel E, was man so an Modi mitbringt. Aktuell verwendet man zum Beispiel den Attack Mode. Zweimal muss im Rennen ein Fahrer über einen separaten Bereich der Strecke fahren. Jetzt fragt man sich natürlich als Außensteher, der noch nie ein Formel E Rennen gesehen hat, Tobi, ja, wie funktioniert das denn? Entweder mit einer Aktivierung übers Lenkrad durch eine Zone zu fahren, wie funktioniert das? Also einfach durchfahren bringt ja in dem Sinne wohl anscheinend nichts.
Genau, dafür sind mehrere Schritte notwendig. Die Regel besagt, dass man zweimal in jedem Rennen über einen separaten Bereich der Strecke fahren muss. In diesem Bereich in der Strecke sind drei kleine Sensoren untergebracht und man hat einen Transponder unter dem Fahrzeug, der ist mittig, etwa auf Höhe des Fahrers und dieser Transponder muss alle drei Sensoren hintereinander überfahren und dann wird der Attack Mode freigeschaltet. Attack Mode bedeutet, dass ein Fahrer für einen bestimmten Zeitraum mehr Leistung zur Verfügung hat und ab der kommenden Saison nicht nur mehr Leistung, sondern auch Allradantrieb. Das heißt, der Frontmotor, der ansonsten nur zur Rekuperation, also zur Energierückgewinnung da ist, wird dann auch aktiviert, um Vortrieb zu generieren. Das heißt, die Fahrer haben deutlich mehr Haftung, können deutlich besser, deutlich schneller aus den Kurven raus beschleunigen. Und der Attack Mode ist somit ja ein gutes taktisches Mittel, bei dem man allerdings auch so ein bisschen abwägen muss. Man hat auf der einen Seite einen Zeit- und einen Positionsverlust, weil man über den separaten Bereich der Strecke fährt, der eine gewisse Zeit kostet. Aber auf der anderen Seite hat man dann anschließend mehr Leistung, mit der man wieder schneller fahren kann und vielleicht auch überholen kann, was ohne diese Zulassungsleistung vielleicht nicht möglich gewesen wäre.
Ja, jetzt kommen wir aber zu dem Attack-Mode auch zu der Kehrseite, muss man wirklich sagen. Und da ist eigentlich das beste Beispiel, was wir im Finale gesehen haben, Daniel. Das kann auch mal hier und da einem Fahrer auch zum Verhängnis werden, wenn es vielleicht auch um wichtige strategische und taktische Mittel in so einem Rennen geht. Ich meine, wir wissen alle, Finals sind immer chaotisch, aber da speziell war es auch nochmal in London extrem chaotisch, was das Thema Attack-Mode auch anging.
Absolut, so ein bisschen sinnbildlich für die vergangene Saison. Da ging es ja im Attack Mode zumeist leider nicht immer um das Attackieren, wie eigentlich der Name schon sagt, sondern eher um, ich nehme den verpflichtend, weil ich ihn zweimal im Rennen aktivieren muss, schaue, dass ich nicht zu weit zurückfall und spare mit dem eher Energie. Und das wurde dem ein oder anderen zum Verhängnis. Und so kam Pascal Wehrlein schlussendlich zu seinem Titel, denn bei Jaguar hat man sich nicht ganz richtig ausgeschnappt, wer eben ausschert auf dieser weiteren Linie, wie es Tobi schon erklärt hat, und dann eben diesen Attack Mode nehmen muss. Das soll aber in dieser Saison, und man hat es bei den Testfahrten auch schon gesehen, schon anders werden. Der Attack-Mode kehrt zum ursprünglichen Zweck auch zurück, nämlich zum Überholen, zum Attackieren und nicht nur zum Energiesparen, sagen wir es mal so. Und da ging es eher darum, wann nehme ich ihn und nicht, wann will ich ihn nehmen. Also früher war es müssen, jetzt ist es dürfen, sagen wir es mal so.
Also da wieder eine Komponente, die dann für dieses Jahr spannend wird. Eine, die sicherlich nicht spannend wird, die aber in den ersten 8 Jahren spannend war, war das Alleinstellungsmerkmal Fanboost. Da konnten die Fans über eine Online-Abstimmung für jedes Wochenende und auch für jedes Rennen zusätzlich einem Fahrer, ihren Lieblingsfahrer ihrer Wahl, einen Energieboost zuschalten und dafür abstimmen. Die besten Fahrer wurden dann ausgewählt und die durften dann diesen Fanboost nutzen, Tobi. Das muss man aber sagen, in den letzten Jahren dieses Fanboost, und das auch sicherlich der Hauptgrund gewesen, warum man diesen Fanboost dann eingestampft hat und dann im nachfolgenden den Attack-Mode eingeführt hat, war die große Wettbewerbsverzerrung, denn es war oftmals so, dass die gleichen drei Fahrer, nennen wir es einfach mal so, diese zusätzliche Leistung dann nutzen durften.
Genau. Es gibt Fahrer, die haben halt von dem, was sie vor ihrer Formel-E-Zeit gemacht haben, eine größere Fanbase, deutlich mehr Anhänger als manche andere. Und dazu kommt, dass es auch Manipulationsverdacht beim Fanboost gibt. Klar, bei jeder öffentlichen Abstimmung besteht die Möglichkeit, dass beschissen wird. Ich möchte mir jetzt irgendwelche Parallelen zur US-Wahl sparen, aber Stoffel van Dorne möchte ich mal als Beispiel nennen. Der ist 55 Mal gestartet, bis dass der Fanboost abgeschafft worden ist, und hat tatsächlich bei allen seinen 55 Rennstarts auch den Fanboost gewonnen. Im Gegensatz dazu, Robin Freins ist 76 Mal gestartet, als es den Fanboost gab, und der Niederländer hat keinen einzigen Fanboost bekommen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, dass immer die gleichen beliebtesten Fahrer den Fanboost bekommen, und das ist schlicht und ergreifend früher oder später einfach auch nur unfair, muss man an der Stelle sagen. Daher, es war ein Alleinstellungsmerkmal, das die Formel E in ihren ersten Jahren hatte. Etwas, was für Diskussionen gesorgt hat, was Aufsehen erregt hat. Aber wo man dann im Nachhinein auch sagen muss, es ist gut, dass man es dann auch irgendwann hat einfach sein lassen.
Jetzt kann man sagen, Stoffel van Dorn hat besser beschissen als Robin Freins. Willst du das damit sagen, Tobi? Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.
Nee, Stoffel van Dorn hat nicht beschissen, das ist ganz klar. Der kam ja aus der Formel 1, der ist ja für McLaren gefahren, als Teamkollege von Fernando Alonso in den nicht ganz so erfolgreichen McLaren-Honda-Zeiten vor einigen Jahren. Von daher, ja, der hat verdammt viele Fans gehabt, die hat er übrigens auch immer noch. Ja, sieht man regelmäßig auch an der Strecke. Von daher, klar, so einer hat es natürlich dann deutlich leichter als irgendein Fahrer, der vielleicht als Nachwuchspilot oder als Tourenwagen- oder GT-Pilot in die Formel E wechselt und da dann gegen ihn antritt. Und wie gesagt, die Statistik 55 von 55 für Van Dorne, 0 von 76 für Freins, glaube ich, spricht schon Bände, wie fair dieses System tatsächlich gewesen ist.
Ja, da zählte dann im Endeffekt die Instagram-Follower höher als vielleicht die sportliche Relevanz, aber eben dieser Fanboost dann eben abgeschafft worden nach den ersten 8 Jahren. Was über die Jahre dazugekommen ist, ist ein veränderter Qualifying-Modus, der 2 Phasen beinhaltet, Gruppen und Duelle. Gruppenqualifying, muss man sagen, das hat schon länger Bestand in der Formel E, 2 Gruppen aufgeteilt, also in einer A- und B-Gruppe, die jeweils 12 Minuten Zeit haben, eine schnelle Runde zu fahren. Daniel, aber da muss man sagen, die ersten 4 pro Gruppe kommen dann in die Duelle, und das hast du ja schon ein bisschen angerissen, die Duellphase. Was macht das so besonders? Denn klassisch wie in der Formel 1, Q1, Q2, Q3 oder auch in anderen Rennserien ist es nicht. Da fährt man ja wirklich gegeneinander um die Zeit.
Richtig, das heißt, man nimmt die Meisterschaftswertung her und dann fährt sozusagen in einer Gruppe der Erste, der Dritte, der Fünfte, der Siebte und in der anderen Gruppe eben 2, 4, 6, also die gerade Zahlen, und so kommt es dann zustande, dass die besten 8 im Viertelfinale und dann die besten 4 im Halbfinale antreten, und zwar im direkten Duell gegeneinander. Das ist auch das für die Formel E, finde ich eigentlich ganz cool, dass man da auch dran festhält und sagt, wir machen es eben anders, wir machen einen anderen Qualifying-Modus. Ja, wir fahren zwar in Gruppen, das kennt man auch aus der GP, und davon kommen die schnellsten 4 weiter. Das ist schon grundsätzlich mal ganz cool, aber vor allem diese Duellphase, wo man im 1-gegen-1 hintereinander eine schnelle Runde fährt, eine schnelle Runde auch nur hat als Möglichkeit, und der Schnellere kommt weiter. Das heißt, ein Auto fährt raus, in etwa 15, 20 Sekunden später fährt das zweite Fahrzeug raus und man ist dann parallel auf der Strecke und fährt gegeneinander. Das ist eigentlich, also nicht nur eigentlich cool, sondern ich finde es gut, und dementsprechend das Einzige, was es leider Gottes macht, ist, dass das ganze Qualifying sehr, sehr lange dauert. Also man braucht da durchaus Zeit, um sich so ein Qualifying anzuschauen. Dauert dann auch mal gut und gerne deutlich länger als ein Rennen selbst. Aber es hat einen gewissen Charme, keine Frage. Und es gibt 3 Punkte für den Pole Position, für den Sieger sozusagen der Duelle dieses Qualifyings. Auch das finde ich grundsätzlich ganz cool, weil man damit so ein bisschen nochmal, ja, so eine Wertigkeit reingibt.
Genau, dass eben diese Duellphase, Tobi, die ja auch, muss man sagen, ja auch viel, sehr viel Mischung mit reinbringt, denn es gab eigentlich, muss man sagen, auch in der vergangenen Saison jetzt nicht den einen Fahrer. Klar gab es auch Piloten, die deutlich besser in der Qualifikation abgeschnitten haben, aber da muss man generell sagen, es gab jetzt nicht den einen Favoriten immer für die Pole Position, sondern je nachdem, wenn man auch gegen einen sehr starken Piloten in den Duellphasen schon vielleicht im Viertelfinale antreten muss, dann war die Reise in Richtung Platz 1 dann auch ganz schnell mal vorbei, obwohl man vielleicht in der Gruppenqualifying-Phase schon ganz oben mit dabei war.
Auf jeden Fall. Und das liegt unter anderem daran, dass es nur auf diese eine Runde ankommt. Jeder kleine Fehler kann das Ende bedeuten und dann ist man halt langsamer als der direkte Kontrahent, der keinen Fehler gemacht hat. Das bringt auf jeden Fall eine gewisse Würze rein, sorgt dafür, dass es auch abwechslungsreich und spannend ist. Und ich finde, so ein Qualifying-Modus ist sehr, sehr gut. Daniel hat es angesprochen, der Nachteil ist, dass man halt relativ lange Pausen hat dazwischen. Das ist aber auch das Einzige, was ich an dieser Stelle, an diesem Qualifying-Modus kritisieren würde.
Das muss man halt eben sehr viel Zeit mitbringen für eine Qualifikation. Da habt ihr absolut recht. Da muss man vielleicht noch in Zukunft, vielleicht kommt das ja, weiß ich, im nächsten Jahr oder so, dass man da ein bisschen das anpasst. Aber es wurde auch schon angesprochen von dir, Daniel, es gibt Punkte für die Besten aus dem Duell. Und dann haben wir es auch natürlich angesprochen, das ist natürlich auch Einzelfall der Formel E, ist nämlich der Pitboost, dieser Schnellladeboxenstopp, der jetzt dann voraussichtlich und hoffentlich, letztes Jahr war das ja noch nicht so ein Fall, was eingesetzt worden ist, der Pitboost, dass man dann eben während des Rennens an die Box kommt und den Boxenstopp nehmen kann, um sein Auto aufzuladen.
Eine taktische Komponente hat dieser Pitboost-Boxenstopp noch, nämlich in den Rennen, wo es diesen gibt, darf der Attack-Mode erst grundsätzlich aktiviert werden, wenn der Fahrer schon beim Pitboost gewesen ist. Sorgt nochmal dafür, dass die Rennen eine komplett andere Dynamik erhalten werden. Und Daniel hat es angekündigt, beim zweiten Rennen eines Doubleheaders wird auch dafür sorgen, wir werden bei einem Doubleheader, der beispielsweise Samstag und Sonntag ist, definitiv zwei komplett unterschiedliche Rennen sehen. Freue ich mich an der Stelle sehr drauf, bin sehr gespannt, wie viel die Rennen dann tatsächlich noch gemeinsam haben werden.
Ja, was auch noch speziell ist in der Formel E, die Flaggenfarben hinten am Auto, ist eine Neuerung, die jetzt zu diesem Jahr neu kommt, also das grüne, gelbe, rote Flagge dann eben für alle sichtbar auch am Heck des vorausfahrenden Fahrzeugs dann eben angezeigt wird, Daniel, ja auch eine Komponente, die man sagen muss, die ja auch für mehr Sicherheit sorgt.
Das ist ganz spannend. Die Rückblinklichter der Fahrzeuge sollen in der Formel E ab diesem Jahr daran angepasst werden. Wenn man das gesehen hat, die Fahrzeuge haben ja hinten so vier Zacken, ja, wo LEDs, also wo Lichter platziert sind. Und die sollen ab diesem Jahr, sobald zum Beispiel eine gelbe Flagge geschwenkt hat, auch in gelb blinken, weil man offensichtlich gemerkt hat, hey, die Fahrer, wenn sie in der Formel E im Auto ja fokussiert sind und hintereinander herfahren, dann können die teilweise, vor allem wenn es jetzt so Straßenstrecken oder in Stadtstrecken angeht, da können sie gar nicht so links und rechts so gut wahrnehmen, wenn was blinkt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Fahrer sofort sieht, gelb, Gefahr oder eben rot, hey, Abbruch, da ist vielleicht ein Auto, das quer auf der Straße steht oder mitten auf der Fahrbahn, weil es einen Unfall hatte. Und das soll den Fahrern auf jeden Fall helfen.
Also man sieht ja in dem Sinne ja auch schon wirklich Unterschiede Formel E zu anderem Motorsport sehr speziell. Und da muss man sagen, klar, durch gewisse Anpassungspunkte, wie zum Beispiel einen anderen Qualifying-Modus, die andere Rennserien gar nicht nutzen, einem Schnelllademodus oder auch einem Attack-Mode, also einem Modus, dass man eben nach einem Umfahren der Ideallinie einer Zone dann eben nutzen kann, um zusätzliche Leistung zu bringen. Also die Formel E setzt ja schon Punkte, die vielleicht der klassische Motorsport-Sehende nicht unbedingt kennt. Ist es aus meiner Sicht eine Frage, bringt es für euch denn unbedingt neue Zuschauer mit dabei, die vielleicht den Motorsport an sich vielleicht abgeneigt sind und dann zu sagen, ich gucke mir die Formel E an, weil die ja doch einen gewissen anderen Faktor mit reinbringt, weil die Rennen vielleicht nicht so linear sind, wie wir es aus anderen Rennserien kennen, Tobi?
Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Die Formel E hat ja vom allerersten Tag, Thema Fanboost, andere Wege bestreiten wollen. Man wollte Dinge anders machen als klassischen Motorsport, um auf die Art und Weise auch neue Fans zu erreichen. Jetzt ist es halt leider so, dass es auch eine andere Formel-Rennserie gibt, die in den letzten Jahren dank Netflix sehr, sehr stark gewachsen ist. Und auch da hat man sich, nachdem da auch sehr, sehr viel Tradition vorgeherrscht hat, sich in den vergangenen Jahren dazu entschlossen, mit der Einführung von Sprintrennen beispielsweise was zu ändern. Und auch da kommt das gut an. Damit ist natürlich die Formel E, was solche Experimente, sage ich mal, angeht, nicht ganz konkurrenzlos. Aber ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, den sie verfolgt. Und insbesondere mit den Fahrzeugen komplett elektrisch hat man auch deutlich mehr Möglichkeiten, was solche Sachen angeht. Attack Mode beispielsweise. Ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht, ob man das so einfach, in Anführungszeichen, ja, mit einer Verbrennerserie auch abbilden könnte. Daniel, oder was denkst du?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die uns natürlich auch im alltäglichen Umgang mit beiden Produkten beschäftigt. Man muss schon sagen, dass die Formel E so ein bisschen mehr Gamification hat und ein bisschen die verspieltere Serie auch ist. Man muss aber ganz klar sagen, dass man schon einen eigenen USP, also einen eigenen Unique Selling Point, also ein einzigartiges Profil versucht zu verfolgen und das auch zu leben. Aber man braucht halt einen langen Atem. Ich glaube, dass ganz viele Menschen noch nicht wirklich sich vorstellen können, was es heißt, mit einem elektrobetriebenen Fahrzeug zu fahren, was es heißt, zu rekuperieren. Es ist ein anderes Racing, also das heißt, die Fahrer fahren auch ganz anders. Was heißt das? Kann ich das irgendwie spüren und fühlen? Und ich glaube eben, dass ganz viele Menschen natürlich noch nie mit einem elektrisch betriebenen Fahrzeug irgendwo gefahren sind. Ob das jetzt selbst mit einem E-Scooter, ja, mit einem ganz simplen oder mit einem E-Auto. Man spricht natürlich noch zu wenige an. Das heißt, diese ganzen Ideen, auch das Qualifying so zu machen, Tech-Mode und Fanboost und so weiter, die sind zwar cool, schrecken aber auch ganz viele ab, wenn ich jetzt zum Beispiel viele bekannte Freunde oder neue Fans habe, die das schauen, oder ich habe mit einigen auch gesprochen, weil es mich interessiert hat, die schauen sich das zwar an und sagen, ja, sehr cool, da passiert zwar einiges, aber irgendwie ist es für manche nicht so ganz greifbar, weil es auch ein bisschen sehr verspielt und komplex ist und man sich da auch reinfühlen will und muss, und die Formel 1 überstrahlt gerade vieles. Dann sagt man, ja, dann greife ich zu den Bekannten irgendwie so ein bisschen zurück, wenn ich mir das anschaue. Ich glaube aber, dass es definitiv funktioniert jetzt mit dem Allrad, mit dem Attack-Mode, der wieder zu einem richtigen, eher für ein cooleres Racing wird. Man ist gerade in so einer Übergangsphase, wo man nicht so ganz weiß, sind jetzt diese Windschattenrennen, auch so dieses Peloton-Unwort, wo man so ein bisschen in Gruppenrennen gefahren ist und keiner wollte so wirklich vorne fahren, weil er mehr Energie verbraucht. So eine andere Renndynamik. Vielleicht ändert sich das jetzt dann auch künftig und wir haben wieder so ein klassisches Rennen, auch mit Pitboost, was Gelerntes für den Zuschauer, Boxenstopp, und ich glaube, da tut man sich jetzt einen Gefallen, in die Richtung weiter mehr zu gehen, um dann diese eigene DNA weiter zu verfolgen, aber es ist schon eine schwierige Frage. Ich glaube, braucht man viel Geduld und lange Atem, also auch als Hersteller, dass es greift irgendwann.
Umso besser, da muss man sagen, es gab zwischenzeitlich ja schon einen extremen Herstellerabgang der Formel E. Jetzt muss man generell sagen, die Hersteller jetzt auch Langzeit-Commitment gehabt und das jetzt auch bestätigt mit Stellantis, die sich ja auch weiterhin unter anderem in der Formel E auch mit beteiligen. Daniel, du hast es schon ganz gut gesagt, langer Atem, was das Thema Formel E angeht, wie man sich damit auch beschäftigt. Wie beschäftigst du dich denn in dem Sinne natürlich auch ganz grob und einfach den Zuschauern bei DF1, Servus TV unter anderem dort die Formel E näher zu bringen, denn bei so einem chaotischen Renngeschehen, wie wir es ja oftmals erleben in der Formel E, ist es ja auch nicht einfach, weil ihr seid im Free TV die erste Anspielstation für neue Leute, die Rennserie auch nahbar zu machen. Wie gehst du und wie geht ihr als Sender das auch so ein bisschen an?
Wir versuchen uns ein bisschen darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, wo können wir die Menschen abholen, die dieses Produkt vielleicht das erste Mal sehen? Das heißt, wir versuchen sehr oft rudimentäre Dinge vielleicht anders zu erzählen, zu erklären und den Zuschauer da abzuholen, wo er ist, wenn ich sage, okay, wie kann ich mir das vorstellen? Von 0 auf 100, so ein Allrad, was ist der Unterschied in einer Kurve? Wie kann man das spüren? Ist die Beschleunigung, ja, runterzubeinen und zu sagen, hey, wenn du keine Gänge hast, überleg mal, du musst nicht Gang schalten, wie schnell das geht. So ein bisschen diese einfache Sprache der Elektromobilität, des elektrischen Racings auch rüberzubringen. Das zum einen, zum anderen so ein bisschen auch hinter die Kulissen blicken und dieser Mythos, der es ja ist, oder dieser, was heißt Mythos, dieses Geheimnis, Software und was passiert da eigentlich unter der Abdeckung, ja, dass wir da rangehen und das vielleicht erklären oder da vielleicht den Zuschauer rannehmen mit einem Ingenieur, den wir in dieser Saison beispielsweise als Experte auch einsetzen werden, mit Erklärstücken, Erklärvideos auch von vor Ort oder eben vielen Eindrücken der Teams, die wir so ein bisschen hervorheben wollen. Aber es ist natürlich schon so, dass du immer auf der Hut sein musst bei so einem Rennen mit 10, 15 Führungswechsel, 20, ich weiß nicht, wie viel es da gibt, inzwischen gefühlt weiß man es ja eh nach dem Rennen nicht mehr, den Überblick den Zuschauern mitzugeben, okay, wo befinden wir uns, was ist jetzt wichtig und was bedeutet das gerade, und immer das Rennen so ein bisschen auf eine Metaebene, sag ich mal, zu heben, damit man da, wie soll ich sagen, nicht dann verwirrt vorm Fernseher steht, sondern immer das Gefühl hat, ah ja, ich kenne mich aus, ich bin dabei und ich weiß, jetzt wird es spannend, oder warum ist es gerade spannend?
Ja, das speziell natürlich auch fürs Fernsehen richtig spannend, weil da passiert ja eben nochmal viel, und das eben dann doch im verhältnismäßig zu einer Sendezeit zu packen, dass es jeder versteht, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Deshalb schön, das auch mal zu hören. Tobi, jetzt natürlich auch die Frage, wie du es für eFormel.de machst. Ich meine, als Portalseite zum elektrischen Motorsport muss man generell vielleicht auch hier und da ein bisschen was mitbringen, aber wenn wir dazu kommen, Überholmanöver oder wie passiert das oder gewisse Dinge auch hinter den Kulissen, wie versuchst du auch so ein bisschen vielleicht für die Person, die zum ersten Mal auf die Seite vorbeischaut, da auch eine gewisse Einsteigerfreundlichkeit mitzubringen?
Ja, zum einen, indem wir gerade diese Podcast-Episode aufnehmen, damit auch unsere Podcast-Hörer tatsächlich mal so einen wirklichen Einblick bekommen, für den sie gar nicht so viel Vorwissen benötigen. Auf der anderen Seite, es ist natürlich echt schwierig. Je tiefer man ins Detail geht, desto mehr setzt man natürlich auch bei den Leserinnen und Lesern voraus. Ja, um mal bei dem Beispiel mit den unübersichtlichen Rennen, mit den vielen Führungswechseln zu bleiben, da holen wir, glaube ich, klassische Motorsportfans nicht unbedingt ab. In der Formel 1 beispielsweise, da hat man mal, wenn es hochkommt, 3 oder 4 Führungswechsel in einem Rennen. Das hat man in einem Formel-E-Rennen teilweise innerhalb von einer Runde. Muss man allerdings, finde ich, das Ganze jetzt unter einem ganz anderen Aspekt sehen. Und deshalb mag ich das eigentlich auch, dass die Rennen, wo man versucht, nicht vorne zu fahren, auch Pelotonrennen genannt werden, weil der Vergleich zum klassischen Fahrradsport, Tour de France beispielsweise, da an der Stelle naheliegt. Niemand interessiert, wie viele verschiedene Führungswechsel es auf einer Tour de France-Etappe gegeben hat. Das spielt de facto überhaupt keine Rolle. Das ist da grundsätzlich anders, als man das im klassischen Motorsport kennt. Und finde ich, sollte man auch in der Formel E so ein bisschen so handhaben. Es bringt, wenn man zum Beispiel einen Bericht über ein Rennen schreibt oder das Rennen irgendwie zusammenfasst, es bringt überhaupt nichts aufzuführen, wer denn jetzt alles mal für eine Runde oder auch für eine halbe oder eine Viertel oder eine Zehntelrunde das Rennen angeführt hat. Das spielt im Endeffekt überhaupt keine Rolle. Das geht eigentlich nur um das große Ganze, um die große Taktik, sich da zurückzuhalten und zu sparen, um dann sich am Ende für den Schlusssprint in eine gute Position zu bringen und dann zum Sieg zu stürmen, wenn keiner der anderen damit rechnet, dass man angreift. Ist jetzt ein bisschen viel Parallelen zum Fahrradsport, gebe ich an der Stelle gerne zu. Aber wenn man es unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass man ein bisschen mehr Abstand zum klassischen Motorsport haben muss, sind das auf jeden Fall mega spannende, mega interessante Rennen, die wir da tatsächlich sehen, auch wenn natürlich viele klassische Motorsportfans erstmal die Nase rümpfen und sagen, was ist das denn? Ich verstehe überhaupt nicht, was da passiert, weil es einfach viel zu viel ist. Und ich glaube, das ist, Daniel, auch für euch in der Kommentatorenkabine wahnsinnig schwierig abzuwägen, was sprecht ihr denn jetzt an, was da gerade auf der Strecke passiert? Was lasst ihr vielleicht weg? Was spielt überhaupt eine Rolle? Was müsst ihr dem Zuschauer an der Stelle jetzt noch näher bringen? Oder was ignoriert ihr da einfach an der Stelle?
Total. Und die Formel 1 beispielsweise lebt ja auch davon, dass man zwischen den kurzen Phasen, wo mal nicht zu viel passiert im Rennen, vielleicht eine kleine Geschichte oder noch eine nette Information dazu verpackt oder was dazu erzählt oder erklärt. Und in der Formel E hast du gar keine Zeit dafür. Und das ist schon schade, weil damit kannibalisiert man sich so ein bisschen selbst.
Auf der anderen Seite, es passiert natürlich irre viel. Es ist immer Action. Nächster Sportvergleich, ich vergleiche es relativ gerne zum Beispiel mit dem Basketball im Vergleich zum Fußball. Im Fußball fallen, wenn es hochkommt, vielleicht mal 5 Tore in einem Spiel. Ein Basketballspiel geht 120 zu 94 aus. Da fallen Körbe ohne Ende. Da ist quasi immer Action und hat, ich sag mal, beides seinen Reiz, hat beides seine Fans. Es gibt Leute, die das eine verteufeln und das andere lieben, genau wie entgegengesetzt. Und ich glaube, das ist auch was, worauf es im Motorsport hinauslaufen könnte, früher oder später. Die Formel E ist natürlich, wenn man sie mit der Formel 1 vergleicht, natürlich verdammt neu. Hat viele, viele andere Ansätze und und auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Hürden, auch Vorurteilen zu kämpfen. Thema Elektromobilität. Wie viele Vorurteile sind da quasi auf dem Markt? Oder wie viele Leute sind der Meinung, dass Elektroautos emotionslos sind, weil sie keinen Krach machen, zum Beispiel? Ja, ich will jetzt nicht von Klang sprechen, sondern es ist Lärm de facto. Aber gerade Sport ist einfach eine hochemotionale Angelegenheit. Jeder, der schon mal in einem Fußballstadion auf der Tribüne dabei gewesen ist, wird das bestätigen können. Da kannst du mit logischen Argumenten nicht immer punkten. Da ist ganz, ganz viel über Emotionen, über Gefühle gesteuert. Und ich habe das Gefühl, dass da auch der Formel E ihre Vorurteile, die die Leute gegenüber der Elektromobilität an sich haben, oftmals so ein bisschen zu Verhängnis werden, obwohl das Racing eigentlich mega ist, was wir da jedes Rennen aufs Neue sehen.
Absolut.
Ja, fantastisch zusammengefasst.
Besser konnte man es nicht zusammenfassen. Dann jetzt so ein bisschen vielleicht meine Schlussfrage in der Diskussion. Ist mir jetzt einfach mal spontan eingefallen. Wie seid ihr denn mit der Formel E das erste Mal in Verbindung gekommen? Ich kann da mal so ein bisschen meine Story abbinden. Das war relativ zufällig. Damals 2017 einfach mal klassisch reingesappt und dann ja, Formel-E-Rennen gesehen, damals Buenos Aires. Klar kannte ich die Formel-E vorher auch schon, aber da muss ich sagen, da gehörte ich zu der Kategorie, die Tobi so ein bisschen beschrieben hat. Es wurde am Anfang natürlich auch extrem belächelt, aber wenn man das wirklich mal ein Rennen über die volle Distanz gesehen hat, dann macht das einfach Spaß und man bleibt auch irgendwie dann doch dran. Daniel, fange ich mal bei dir an, denn ich glaube, bei Tobi, die Geschichte haben wir schon öftermals hier im Podcast gehört, aber ich glaube, auch zu dieser Folge, die ja sehr viele ansprechen soll, kann man die auch gerne nochmal hören. Aber Daniel, erstmal du.
Ich habe die Formel-E eigentlich schon, ich sage jetzt mal grob in ihrer Anfangszeit mal so peripher mitbekommen, 15, 16, 17, war dann aber nie so 100% angefixt, weil ich einfach ein Hardcore-Verbrennerkind war. Ich meine, ich komme aus einer italienischen Familie, habe in den 90er Jahren schon Schumi vor Ort in Monza gesehen. Also für mich war das dann doch ein Stück weit irgendwie nicht ganz greifbar. Bin dann aber, bevor ich bei Servus TV war, war ich beim ZDF in der Sportredaktion und bin dann im April 2019 nach Rom mit dem ZDF zu einem Formel E-Rennen. Damals hat das ZDF mit der ARD gemeinsam die Formel E übertragen und bin da nicht nur in einem Auto mal gesessen, sondern auch die Strecke rundgegangen und habe mir das dann wirklich mal angeschaut. Und seitdem war ich so, ja, ich glaube, da ist Potenzial da und ich glaube, da kann was werden. So kam das Ganze und dann ist es so ein bisschen verflogen, weil leider damals ja auch die Übertragungen geendet haben. War nicht ganz so erfolgreich, das Projekt, was die Übertragung und so angeht. Aber Potenzial war da. Irgendwie dachte ich mir nur, es brauchen noch, das ist wie ein Startup. Ja, die brauchen jetzt einfach langen Atem, die müssen schauen, dass sie die Kernleute, die sie von Anfang an haben, irgendwie weiter an sich binden und dann irgendwann werden da schon wieder Leute dazukommen. Und so bin ich dann auch beruflich, aber auch eben privat zum E-Sport wieder zurückgekehrt quasi.
Also so ein bisschen verlaufen hat es bei mir ja auch. Ich meine, wenn man viel auch geografisch bedingt am Nürburgring zusammenhängt, verbeugt man das auch hier. Aber ich meine, durch den Podcast klar deutlich wieder zur Formel E gefunden. Tobi, bei dir natürlich klar der Fokus eFormel.de. Du bist eigentlich fast schon so ein bisschen seit Stunde eins mit dabei. Also hast die Serie natürlich auch in den Grundzügen schon miterlebt. Und da muss man auch sagen, da war es, wie es Daniel so ein bisschen beschrieben hat, auch ganz klar zu sehen wie ein Startup. Denn man hat auch sehr viel ja auch über die Jahre probiert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Hintergrund bei mir, ich habe es schon mal erläutert, ich bin quasi am Nürburgring aufgewachsen, komme hier auch aus der gleichen Gegend wie der Luca, aber links noch ein bisschen näher in der Eifel. Hab dann lange Zeit das Interesse am Motorsport auch verloren, war aber immer sehr technisch interessiert und als die Formel 1 dann darüber diskutiert hat, dass sie wieder Turbomotoren einführen wollen, bin ich auch da wieder auf den Zug aufgesprungen und habe in dem Zusammenhang mitbekommen, dass es da auch eine Serie in Planung gibt, die mit Elektromotoren Formelrennsport machen will und das fand ich von Anfang an mega interessant. Die wollten ganz andere Sachen machen, als man die kannte. Die wollten in den großen Städten fahren, die wollten über eine Online-Abstimmung zusätzliche Energieboosts verteilen und so weiter. Das fand ich mega spannend, was man da als Startup, als damals echtes Startup auf die Beine stellen wollte. Und so habe ich das quasi von Stunde 1 an verfolgt, bin da auch, bevor ich umgeschult habe quasi zum Journalist, da auch bei der Wikipedia relativ aktiv gewesen in dem Bereich. Habe dann 2017 die Ausschreibung gesehen, dass man bei eFormel.de noch Redakteure suche, habe mich beworben, bin genommen worden und seitdem mit vollem Blut dabei. muss sagen, ich bin und war von Anfang an ein riesengroßer Fan der Serie. Natürlich hat man nicht alles richtig gemacht, aber ich finde, man macht sehr viel richtig, man macht sehr viele Sachen anders. Natürlich könnte man auch manche Sachen noch besser machen oder auf manche Sachen verzichten. Klar, keine Frage. Aber ich muss sagen, dieses ganze Konstrukt der Formel E, was sich da auch um die Rennserie aufgebaut hat, zum Beispiel im Bereich der Fans, zum Beispiel auch im Umgang der Medien untereinander, der Medienleute, das ist ganz weit weg von allem Konkurrenzdenken. Ja, man arbeitet da sehr oft auch zusammen. Ist einfach ein tolles Arbeitsumfeld, wie ich finde. Und es macht da einfach mir mega Spaß, in dem Sektor zu arbeiten, sei es zu Hause, sei es hier im Podcast, sei es vor Ort, bei den Rennen, bei den Testfahrten, wie auch immer. Und habe da so ziemlich meine Bestimmung gefunden, glaube ich mal.
Sehr schön. Luca, wenn ich noch eine Kleinigkeit anfügen darf, finde ich auch, würde ich auch vieles unterschreiben, Tobi. Und weiß, was mich dann schlussendlich nochmal sensibler für die gesamte Formel E gemacht hat, seit ich meinen E-Roller habe und in die Arbeit fahre und zurück oder auch öfter und mir selbst so eine kleine Challenge auferlegt habe. Wie weit, wie energieeffizient komme ich in die Arbeit und zurück? Wann muss ich aufladen? Und habe mir so einen kleinen Spaß daraus gemacht. Und da merkt man, okay, wenn ich so schneller fahre, wenn ich öfter runterbremse, wenn ich ja auf den Geraden mehr gehen lasse, wenn ich da ein bisschen zu schnell fahre, wenn ich da langsamer fahre, komme ich natürlich weiter, spare ich mir die Batterie und. Das ist für mich ganz entscheidend gewesen, um das auch mal zu spüren. Allein schon mit diesem simplen Arbeitsweg, was es heißt, mit E-Mobilität oder mit Energie, mit Batterieenergie umzugehen.
Spannend.
Also selbst wenn nicht die Formel E irgendwie am Start ist, selbst bei einer Pause zwischen den Saisons, denkst du immer dran, weil du mit dem E-Roller dann zur Arbeit fährst.
Aber sowas von.
Auch cool. Also von daher für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch so einen E-Roller habt, könnt ihr das auch mal machen. Also ich glaube, das ist einfach so die beste Art, habe ich gar nicht so nachgedacht, wie man so ein bisschen vielleicht näher auch zur Rennserie kommt und ökonomischer vielleicht auch fahren kann. Und dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende dieser Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Verweist natürlich gerne auf die Social-Media-Kanäle von eformel.de. Die findet ihr auf der Seite und natürlich auch von unserem Gast Daniel Goggi. Der lautet wie, Daniel?
Unterstrich Daniel Goggi unterstrich findet ihr mich auf den Plattformen. Ihr könnt mir euch gerne schreiben, auch während den Sessions, während den Live-Rennen. Wenn ich schaffe, dann pflegen wir gerne die eine oder andere Frage auch unter. Die gebe ich weiter an meinen Experten. Ich sag auch vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Eine etwas andere Podcast-Folge, aber fand ich sehr cool und ich wollte noch hier die Gelegenheit nutzen für all jene, die bis zum Ende dran geblieben sind. Falls wir Zuhörer aus der Schweiz haben, wir sind auch wieder mit unserer Übertragung jetzt, weil der Luca so schön eingangs gesagt hat, Stimme der Formel E im deutschen Sprachraum. Wir sind auch in der Schweiz wieder im Free TV aktiv auf Blue und in Deutschland auf DF1 im Free TV alle Qualifying und dann auch Rennen live und auch auf The Zone oder Magenta und in Österreich sowieso bei Servus TV On. Also ihr werdet irgendwo einen Weg finden und eine Plattform finden, die Formel E zu verfolgen. Im gesamten deutschen Sprachraum gibt es die also wieder, wie gewohnt. Das wollte ich nur noch sagen.
Natürlich nicht vergessen zu abonnieren und bewerten auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr so unterwegs seid. Also da, wo ihr gerade hört, abonnieren und, wenn es euch natürlich sehr gut gefallen hat, mit 5 Sternen bewerten. Und wir melden uns nächste Woche schon wieder. Das Ganze mit der Vorschau zum Saisonauftakt in Brasilien. In Sao Paulo sind wir dort unterwegs. Und damit bedanke ich mich für die Zeit an euch beide, an Daniel und an Tobi. Und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.
Ciao.